Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Beim Content Kompass sprechen wir heute mit dem Dr. Pascal Volz von Fischer Appelt über die Customer Journey. Hallo Pascal.
Hallo, grüß dich.
Grüß dich.
Hallo Pascal.
Hi.
So, wir haben jetzt mit Olaf und Pascal heute zwei Customer Journey Experten hier in der Sendung. Und wir müssten eigentlich dieses Thema jetzt erschöpfend behandeln, haben dafür aber nur eine Stunde und von daher werden wir wahrscheinlich wieder nur die wichtigsten Fragen klären. Aber deswegen hört ihr uns ja auch, weil wir das Thema spannend besprechen. Und das hoffe ich, kriegen wir heute hin. Mir scheint es wie ein Riesenthema zu sein, Customer Journey. Da spielt noch viel rein. Und wir haben heute verhältnismäßig wenig Fragen. Schauen wir mal, was wir aus dem Pascal rauskitzeln, Olaf. Ist ja unsere erste reine Interviewsendung heute, oder?
Wie meinst du das?
Wir sind ohne Links davor.
Achso, ohne Links davor, ja. Wir sind die erste reine
Interviewsendung. Also keine Links.
Können wir an der Stelle nochmal erwähnen, dass wir ein neues Format geschaffen haben mit Content Kompass Kompakt, wo Gidon und ich uns austauschen und das wechselt sich halt zweiwöchentlich ab mit unserer Interview Edition und Pascal ist quasi unser erster Gast 2020 in der Interview Edition.
Voll cool. Und
ja,
wir haben
mich
jetzt
über die Ehre, danke.
Ja. Wir haben jetzt jeden Mittwoch haben wir Content Kompass Ausgabe, das ist auch noch neu, also ihr könnt euch darauf verlassen, Mittwoch, spätestens Mittwochabend geht die neue Sendung online, also jeden zweiten Mittwoch im Monat. Okay, ich lass dich mal los auf den Pascal, Olaf.
Was? Pascal, also als erstes, es gibt ja verschiedenste, ich finde ja diesen Begriff Customer Journey nicht optimal, User's Journey finde ich fast schon ein bisschen besser. Da ich mich aber so ein bisschen drauf eingeschossen habe, auf diese Bezeichnung Customer Journey, da gibt's ja diverseste Modelle irgendwie. User Decision Journey, User Journey, Customer Journey, Sales Funnel könnte man da vielleicht auch noch mit reinnehmen, AIDA-Modell, da kursieren ja eine Menge Modelle, die sich so schlaue Köpfe überlegt haben. Wir haben so unser eigenes, aber aufgesagt, so ein eigenes Modell, ein siebenstufiges Modell irgendwie entwickelt, von der Pre-Awareness bis zur Loyalty-Phase. Was nutzt ihr bei Fischer und Fischer Appelt, wenn ihr mit der Customer Journey arbeitet? Was für ein Modell?
Ja, das passen wir im Prinzip jedes Mal auf die Kunden an. Wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Kunden, E-Commerce-Kunden, da reden wir auch ganz klassisch von der Customer Journey. Wir haben aber auch viele B2B-Kunden beispielsweise, wo du gar nicht digital irgendwas kaufen kannst oder Informationsportale einfach nur, wir arbeiten auf Ministerien und so weiter. Da kann man im Prinzip gar nicht von einer Customer Journey reden, wir reden dann von einer User Journey, auch wenn die ähnlich sind. Und wir bauen die eigentlich dann aber wieder relativ ähnlich auf. Wir haben so einen klassischen Funnel, oben eher Awareness-Themen und unten dann Conversion-Themen, was auch immer die Conversion, wie gesagt, ist, ein Kauf, ein Lead oder einfach ich konsumiere viele Medieninhalte. Und dazwischen halt die Interest- und Awareness-Phase. Und diesen Funnel den nutzen wir eigentlich immer. Und wir haben noch eine Post-Conversion-Phase noch hinten dran gehängt, wo es dann halt um Upsell, Cross-Sell geht. Und als allerletzte Stufe die Retention-Rate, also dass die Leute ihre, wenn es ein Abo-Modell beispielsweise ist, das auch entsprechend verlängern. Sieht dann aus wie so ein klassischer Trichter, der aber unten dann wieder breiter wird. Wie eine Sanduhr im Prinzip. Und das ist die Basis, den nutzen wir immer und den passen wir halt an. Manchmal haben wir halt oben vier Phasen, manchmal haben wir drei Phasen. Vier sind halt oft relativ komplex, deswegen staune ich gerade, dass ihr mit sieben Phasen arbeitet, weil das wird ja dann sehr, sehr granular.
Richtig, aber wir sieben Phasen vielleicht den Leuten, wir beginnen mit einer Pre-Awareness, dann die Awareness, dann die Consideration, dann die Preference, dann die Purchase, dann die After-Sales und dann die Loyalty. Sind die sieben Phasen. Die Pre-Awareness, das war uns halt wichtig, ich habe mich mit einer befreundeten Geschäftsführerin von einer Kreativ- und Werbeagentur in Hannover mal zusammengesetzt und hab sie so mit der Customer Journey mal konfrontiert und habe sie gefragt, was fehlt dir denn? Was? Ich habe immer so mit der, hab sie mit so fünf, sechs Phasen konfrontiert und sagte sie so, was fehlt
euch denn da so oder was würde dir denn da noch fehlen? Und sie arbeitet natürlich als Werbe- und Kreativagentur, wo es ganz stark darum geht, TV-Spots, Werbespots, überhaupt eigentlich erstmal so eine Awareness überhaupt erstmal zu erzeugen, beziehungsweise Leute überhaupt erstmal in die Awareness zu ziehen. Da meinte sie, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sind noch gar nicht aware, sondern die sind ganz entspannt und haben gar keine Nöte und gar keine richtigen Bedürfnisse, zumindest keine Bedürfnisse, die in unsere Richtung irgendwie zeigen. Und dass da noch eine Pre-Awareness-Phase eigentlich vorkommen muss, so davor, vor der Awareness-Phase. Und ich finde es halt interessant, dass ihr auch einen Funnel benutzt, weil normalerweise viele Customer-Journey-Modelle sind ja gar nicht im Funnel aufgebaut, außer AIDA und so schon, aber diese Verheiratung von eigentlich einer Customer-Journey, die eher teilweise als Kreislauf dargestellt wird, teilweise als chaotisches Etwas dargestellt wird, das mit dem Funnel zu verheiraten, also das machen wir halt auch so, obwohl es natürlich oft nicht so linear ist, ne, in der Praxis, ne?
Wollen wir den kurz, bevor wir da weitergehen, bevor wir jetzt jemanden hier verlieren, den Unterschied zwischen dem Funnel und der Customer Journey nochmal oder der User Journey nochmal klären? Weil, also, ich komme da ein bisschen durcheinander noch. Ein Funnel ist ja was, wo ich sag, irgendwie, ich habe hier jeden Tag melden sich 10 Leads an bei meiner E-Mail-Liste und dann mache ich einen Funnel mit verschiedenen
der Funnel
Stufen,
beginnt schon, der Funnel beginnt schon vor dem Lead.
Ja, dann lass uns doch mal kurz den Unterschied, weil die Customer Journey, das Tolle an diesem Modell, finde ich, ist, dass es eben die Geschichte des Nutzers einbezieht, bevor er Kontakt mit mir das erste Mal hat.
Vielleicht. Würde ich gerne an Pavel zu, Pascal,
ja,
oder?
Genau. Ja. Einfach, wie wir es machen, wird es auch, glaube ich, relativ klar. Also, zunächst mal haben wir ja dann doch fast denselben Funnel. Ich sag 4+2, du sagst 7 und ich sag halt, ich habe halt die Pre-Awareness-Phase nicht mit drin. Das finde ich sehr interessant, den Ansatz. Aber lass uns da gleich nochmal im Detail drüber reden. Wir haben es bewusst einfach so als ein Funnel, weil wir auch wirklich das genauso sehen. Also wir sprechen in der ersten Phase, in der Awareness, wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen an, alle, für die es irgendwie relevant sein könnte. Also das ist ein Riesenpool, das sind jede Menge Leute und wir wollen die mit unserem Content, ich sag mal, konfrontieren. Ich brauche ein besseres Wort dafür, ein positives Wort, ja. Weil die sollen einfach, ja, die sollen damit konfrontiert werden. Die sollen ja. Den Content rezipieren und konsumieren.
Das nennst du Funnel, also das ist ja der Trichter, da kommen die Leute rein und das ist dann sozusagen der Einstieg in euer Modell, wo die Kundenreise für euch beginnt, oder wie?
Genau. Ah, so, ja. Und wenn die Leute sich damit ausreichend engaged haben, keine Ahnung, viel gelesen haben oder viel gesehen haben und sowas, das messen wir ja alles mit, ist ja alles messbar, ist ja das Coole, dann sprechen wir dieselben Menschen erneut an, ja, mit tiefer gehenden Informationen, ja, dann kommen wir in diese Interest-Phase und sagen, okay, jetzt weißt du, dass das ganze Thema, jetzt bist du dir dessen aware und jetzt vertiefen wir das Ganze mal mit dir und in diese Phase versuchen wir wirklich nur noch Leute reinzubekommen, die den ersten Content bereits konsumiert haben, also gar keine neuen Leute hier mit dazu zu holen. Die Leute sollen erstmal nur von oben reinkommen. Deswegen haben wir das so als eine Funnel-Lösung aufgebaut, wo wir die Leute halt immer tiefer reinziehen. Und wenn die sich dann immer noch mit dem Content auseinandersetzen und wirklich sagen, okay, ich lese schon wieder was, ich gucke schon wieder ein Video von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung an, dann können wir die noch tiefer in diesen Funnel reinziehen und ihm dann irgendwann gute Gründe geben, warum er auch tatsächlich konvertieren sollte und kaufen sollte oder ein Abo abschließen sollte. Okay. Und da wiederum sprechen wir nur die an, die davor waren. Deswegen haben wir so ein Funnel-Modell einfach genommen, wo wir die wirklich wie so ein Trichter die Leute durchziehen.
Und das ist ja vielleicht nochmal Zusatz, im Optimalfall hast du keinen Funnel, keinen Trichter, sondern eine Säule, aber das ist natürlich, passiert natürlich in der Praxis nicht, weil du hast immer Leute, die abspringen und von der Menge an Masse, wie du es gesagt hast, die man oben reinschickt, gibt es immer einen Verlust und deswegen werden die Menschen, die durch die einzelnen Phasen weiter unten angelangen, sind halt weniger als die am Anfang reingelangen und deshalb entsteht eine Funnel, ein Trichter im Endeffekt und ist keine Säule. Schön wäre es natürlich, wenn es eine Säule wäre, dass du die Leute vom ersten Kontakt bis zum Purchase, bis zur Loyalty halt beibehältst, aber das entspricht ja nicht der Realität.
Genau, also das wäre die ideale Welt und je besser dein Targeting oben ist, desto mehr säulenartig wird das Ganze, aber ja, also in der echten Welt
Okay, also der ganz erste ganz breite Trichter ist, kann sein, dass Leute auf meinen Blogartikel gehen und in die Kommentare was schreiben. Und das da ist es, das machen vielleicht ganz viele oder ganz viele lesen den Blogartikel, 2000 Leute, aber von denen bleiben am Ende vielleicht nur zwei übrig, die dann zu einem Lied wirklich werden. Und genau. Da ist der erste Trichter zum Beispiel.
Und es ist noch nicht mal so, es muss nicht zwangsläufig, also wenn du die Customer Journey nicht nur auf Content beziehst, sondern allgemein auf Touchpoints beziehst, kann natürlich so ein Erstkontakt auch einfach ein Werbemittel sein und nicht jetzt unbedingt ein Content-Stück. Okay. So. Es ist ein TV-Spot oder so meinetwegen. Okay. Kann auch der erste Kontakt sein. Und dann kommt der irgendwie in den nächsten Phasen zu Content. Zum Beispiel. Content ist definitiv ein wichtiges Touchpoint-Element, sage ich mal, in so einer Phase, muss aber nicht immer der Erstkontakt sein.
Ja, okay. Ist die Frage, wie definierst du Content? Ich meine, wenn du einen richtig coolen Spot, TV-Spot beispielsweise, produzierst oder einen Wegbild-Spot und packst den in einen Banner rein und sorgst dafür, dass die Person aus der richtigen Zielgruppe den irgendwo im Internet sieht, noch gar nicht mal auf deinem Blog, sondern einfach irgendwo und sich diesen Film einfach 30 Sekunden lang oder 2 Minuten lang anschaut, dann ist das für mich durchaus schon der erste Touchpoint. Selbst wenn er nicht bei uns auf dem Portal ist, sondern
da sind wir aber ruckzuck in der Frage drin, wo wir eigentlich mal eine eigene Sendung zu machen wollten, was ist Content und was nicht. Mhm. Weil das ist ja so ein ewiger Streitpunkt, ne? Oder was heißt Streitpunkt? Ah. Also ich weiß noch, dass manche, so eine Kerstin Hoffmann, glaube ich, die wir bei uns hatten, die hat, oder Doris Eichmann, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die hat Content wirklich nur als definiert als Ratgeber, also dieser typische Ratgeber-Content, der so im Zuge des Content-Marketing, was sich so verbildlich
ich glaube, hat. Das war die Kerstin.
Ist dann so ein viraler Spot von Edeka zum Beispiel, ist es jetzt Content oder ist es Werbung? Das ist halt so ein schmaler Grat und da streiten sich definitiv die Geister und ich bin mir selber bis heute nicht sicher, wo da die Grenze ist.
Bevor wir uns darüber anfangen zu streiten, nee. Pascal, du sagst jetzt die Reise, also ihr schaut euch die Realität von einem potenziellen Kunden oder von einem potenziellen, das können ja auch irgendwie also Partner oder jetzt im staatlichen Bereich irgendwelche Wähler sein oder so. Ihr schaut euch, die Reise beginnt ab diesem Funnel, wo ihr irgendwas macht und da kommt jemand zum ersten Mal mit euch in Berührung. Ich dachte eigentlich, dass die Reise noch viel früher ansetzen kann. Und da hätte mich interessiert, wie früh setzt man denn an, wenn man mit der Customer Journey arbeitet? Weil eigentlich kann es doch auch sein, dass die irgendwo im Studentenalter schon anfängt. Dass Leute zum ersten Mal im Studentenalter mit meiner Firma in Kontakt kommen, mich schon kennen aus dem Studium zum Beispiel. Und dann erst 30, 20 Jahre später... weißt du, also so dachte ich mir das Modell jetzt eigentlich, aber ihr seid da viel pragmatischer, so habe ich das jetzt rausgehört und ihr fangt irgendwie in so einem Zeithorizont von 1, 2, 3 Jahren an oder wie?
Je nach Produkt, also ich sag mal so, für uns ist alles, jede Form der Interaktion zwischen einem Brand, einem Produkt und dem Kunden, kannst du ja entlang dieses Customer Funnels tatsächlich definieren. Das ist ja nicht so, dass du sagst, so du hast Touchpoints und dann kommst du in den Funnel rein. So zumindest also meine Sicht. Da kann man sicherlich auch noch drüber diskutieren und streiten und 4 Leute haben 6 Meinungen. Aber egal, wie ich mit dem Kunden interagiere, es hat ja einen Effekt. Ja, und das kann ein ganz, ganz, ganz langer Funnel sein. Ja, nimm, keine Ahnung, irgendwas, wirklich Sachen, die man selten wechselt, wie ein Beruf. Ja, und dann sagt man, das Produkt ist halt einfach der Arbeitgeber. Ja, und das kann durchaus im Studium schon durch Gastbeiträge und so weiter schon getriggert werden, dass dann einer 40 Jahre später dann tatsächlich für einen arbeitet oder das Produkt kauft oder so weiter.
Ja.
Es kann, aber wenn es um Kaugummi geht, ist der Funnel halt irgendwie 10 Sekunden lang. Ja, also gibt ja nicht Definition von keine Ahnung, wie einem Cookie Lifetime Value, die standardisiert ist. So lange ist der Funnel oder die Customer Journey und dann ist die Customer Journey beendet und dann beginnt ein neuer. Also das ist ja in jedem Produkt sehr anders.
Es ist auch, ich nehme mal, bei B2B-Industriegütern ist die Customer Journey von Natur aus deutlich länger als bei einem B2C-Endkonsumentenprodukt wie eine Limonade, meinetwegen. Also da bei einer Limonade mache ich mir nicht 5 Stunden Gedanken, ob ich diese Limonade kaufe oder nicht und brauche nicht noch mehr Touchpoints oder Informationen, um die mich dann dazu bringen und überzeugen, wie bei einer Industrieanlage, die mich 5 Millionen kostet.
Olaf irgendwie. Hat Durst, steht vor der Litfaßsäule mit der Cola-Werbung und läuft im Kiosk. Das ist die Customer Journey.
Genau, das ist ganz toll. Ja, und aber selbst innerhalb vom Produkt, guck mal, ich habe ja jahrelang im Tourismus gearbeitet, da hast du jetzt sowas wie, ich brauche ein Hotel morgen in Köln, weil ich auf Dienstreise hingehe, ja, da gehst du auf HRS und buchst dir halt dein Hotel oder du gehst direkt zum Motel One, weil du sagst, da bin ich halt immer und das ist relativ kurz, aber wenn du dann eine Privatreise machen willst und willst irgendwie Strand haben und irgendwas Tolles, dann wird die Customer Journey viel, viel länger, dann hast du ein paar hundert Touchpoints plötzlich, wie am Ende immer noch dasselbe Produkt.
Also ich sag mal, auch du kannst es nicht teilweise vorausahnen. Also ich sag mal, ich habe auf der SAM Deutschland Seite aufgrund des Contents ich frage ja schon seit über einem Jahr per Hotjar ab, wer seid ihr eigentlich denn meine Seite? Was macht ihr eigentlich gerade? Unglücklicherweise oder vielleicht glücklicherweise 70% der Besucher dieser Seite sind Studenten, Auszubildende etc. Also am Anfang habe ich mich geärgert, weil ich denke, ist ja gar nicht meine potenzielle Zielgruppe. Aber ich denke mir so, ey, warte mal, die sitzen ja vielleicht irgendwann in ein paar Jahren in verantwortlichem Online-Marketing.
Und kennen SEO im Deutschland,
Und kennen dann Aufgesang oder SEO im Deutschland, je nachdem, wie du es sagst. Da hast du schon den ersten Punkt gesetzt. Oder sie sind potenzielle Mitarbeiter von dir. Das ist ja beides möglich. Du kannst ja aus diesem ersten Touchpoint, den du vielleicht mit so einem Glossarbeitrag zum Thema Online-Marketing landest, kann sich daraus entweder ein potenzieller Kunde entwickeln oder ein potenzieller Mitarbeiter. Und je häufiger der natürlich auf mich stößt, sei es, und dann geht er irgendwann auf eine Konferenz, hört einen Vortrag von mir, da ploppt dann wieder die Marke, entweder Olaf Kopp oder Aufgesang auf, oder Fischer und Appelt. Und je häufiger ich natürlich eine positive Custom Experience erzeugen kann, dann oder Users Experience, wie du es auch immer nennen willst, desto besser ist es, dass so verankert man sich eben automatisch auch als Marke im Kopf. Und deswegen sage ich ja auch immer, Performance und Branding dürfen wir gar nicht mehr trennen.
Und irgendwann stehst du da und bist Apple. Weil du einfach lang genug gewartet hast.
Apple hat natürlich ganz viel über die Produktexperience gemacht, ne? Also die Kundenerfahrung mit dem Produkt. Das ist natürlich dadurch bei Apple sehr ausschlaggebend.
Die haben natürlich auch Milliarden Kredit aufgenommen. Also das darf man nie vergessen. Die haben nicht nur cleveres Marketing gemacht, sondern die haben auch richtig, richtig fett Kredite halt und das Ganze ein bisschen beschleunigt. War nur ein blöder Spruch. Aber
Apple hat selber am Anfang gar nicht viel Marketing gemacht, meines Wissens. Die haben einfach, das Produkt war das Marketing. Und das ist ein großer Unterschied. Das hat Amazon übrigens ähnlich gemacht. Das Angebot war das, also das Portal war das Marketing. Die großen Brands sind nach meiner Meinung ganz stark über die User Experience mit dem Produkt stark oder mit dem Angebot gewachsen und bekannt geworden.
Ja, das ist.
Ja, ich meine, du kannst ein Brand nicht aufbauen nur durch Marketing und mit einem scheiß Produkt. Also das würde funktionieren. Also dann hast du vielleicht viele Erstkäufer, die das mal ausprobieren und nie wiederkommen. Also um einen guten Brand aufzubauen, muss das Produkt einfach auch fantastisch sein. Und dann brauchst du noch mal mehr, mal weniger gutes Marketing, je nachdem wie innovativ und wie unique dein Produkt ist.
Jetzt driften wir gerade ein bisschen ab ins Branding, aber es hängt irgendwie mit der Customer Journey auf jeden Fall auch zusammen, weil du kannst es nicht trennen voneinander.
Du kannst es überhaupt nicht trennen, da hast du recht. Deswegen liebe ich ja diese Modelle, diese Customer Journey Modelle, wo du hast am Anfang das Branding. Ohne das wird es nicht funktionieren. In der Regel. Und das brauchst du, um die Leute reinzuziehen.
Gar nicht nur am Anfang. Also jeder positive Touchpoint ist Branding. Egal in welcher Phase. Nach meiner Meinung.
Klar, nur es gibt manche so Low-Involvement-Produkte, wo es dann teilweise wirklich nur noch um den Preis geht und wo es dann egal ist, was du dir holst.
Aber einmal ein Beispiel, wenn du machst dir deine Brand ruckzuck kaputt, wenn der Service scheiße ist. Wenn ich Service rund um das Produkt, wenn der scheiße ist, also der Touchpoint-Service, dann kannst du dir deine Marke damit kaputt machen. Und das ist halt ein Touchpoint eigentlich in einer ziemlich tiefen Funnel-Phase. Und deswegen, also ich bin der Meinung, dass eigentlich die Brand baut sich über die gesamte Customer Journey auch auf. Also deshalb ist es halt so wichtig, dass man bei jedem Touchpoint die Kundenerfahrung oder Customer Experience jetzt als Buzzword möglichst hoch hält, weil jedes Mal das Risiko besteht, sich sonst das, was man am Brand aufgebaut hat, wieder kaputt macht.
Ja, und das ist, glaube ich, am Anfang von einem Unternehmen sau wichtig. Also wir verdienen unseren Kunden bei der Textanalyse zum Teil irgendwie 6 € pro Lizenz, aber ich telefoniere mit denen eine Stunde, wenn sie ein Problem haben, weil ich weiß, wenn wir jetzt ein cooles Unternehmen sind und die Leute uns anfangen zu lieben oder uns weiterhin lieben, dann wird das was. Ja. Absolut.
Genau, also es ist in beide Richtungen. Also ich kenne ein sehr bekanntes, großes Portal, die extremst viel Werbung machen. Und ich war ganz, ganz unten im Funnel drin und habe dann ein Problem gehabt, habe angerufen. Und das hat zu so vielen Problemen dann geführt und zu falschen Vertragsabschlüssen, dass ich einfach rausgegangen bin und gesagt habe, da kaufe ich nie wieder. Und genauso das Gegenteil ist halt Amazon, weißt du, sind nicht immer die günstigsten. Aber du weißt, wenn du ein Problem hast, drückst auf den Knopf, dann rufen die dich an innerhalb von 10 Sekunden und sie lösen dein Problem in...
Ja.
Ohne Diskussion, also die gehen ja nicht in eine Diskussion mit, oh, hast du es jetzt aber dann doch vielleicht selbst falsch gemacht oder irgend sowas, und die sagen, ja, okay, schick zurück, kriegst dein Geld zurück oder kriegst es nochmal zugeschickt, und die diskutieren nicht mit dir und du weißt, das ist so entspannt, und gerade wenn es dann irgendwie ein Produkt ist, das dann teurer wird oder sowas, dann gehst du lieber dann dorthin, zahlst sogar noch einen Premium-Aufschlag dafür, weil du weißt, du wirst an die Hand genommen.
Ja.
Das ist geniales Marketing, und das ist so elementar und begleitet die gesamte Customer Journey mit im Branding-Bereich, im Sales-Bereich, im Post-Sales-Bereich. Damit kannst du richtig alles kaputt machen und alles richtig gut machen.
Und natürlich leiden natürlich dann, irgendwer muss meistens darunter leiden. Und Amazon ist halt so kundenorientiert, so auf diese Customer Experience, dass die möglichst hoch ist, dass natürlich dann teilweise die Vendoren und Verkäufer halt leiden darunter, ne? Bei Amazon. Das ist halt ja, so die andere Kehrseite. Aber
damit mitzumachen, also du kannst ja auch ohne Amazon verkaufen, ja. Wie gesagt, ich komme ich habe jahrelang bei HRS gearbeitet. Die Hotels haben auch unter uns gelitten, haben sie gesagt, aber sie waren ja nicht verpflichtet, mit uns das zu machen, ja.
Ja.
Also du kannst nicht nur die Rosinen haben. Ja, und wenn du dich entschließt, auf einem Portal dein Produkt zu verkaufen, was einen extremst hohen Anspruch hat an Customer Service und Customer Experience,
ja,
dann kannst du entweder nach diesen Spielregeln von diesem Portal spielen oder du kannst andere Spiel spielen. Aber das musst du halt überlegen. Du kannst nicht das Spiel mitspielen, aber nach eigenen Spielregeln.
Ja. Olaf, ich glaube, das war die Doris Eichmeier, oder? Die mal bei Amazon ganz früh gearbeitet hat. War das die Doris?
Das war, glaube ich, irgendwer anders.
Oder irgendwie hat uns das doch in der Sendung erzählt, wo jemand so gemeint hat, so auf dem Portal hat die irgendwas ausprobiert und hat irgendwie so gemeint, wo ist der Benefit für den User? Irgendwie so, fand ich eine total beeindruckende Story.
Ja, ist halt, also Amazon ist halt so maximal kundenzentriert und Customer Experience orientiert. Das ist deren Erfolgsrezept auf jeden Fall. Zunächst, ich würde jetzt gerne mal wissen, vielleicht im Anschluss kann ich vielleicht, vielleicht macht das ja auch ähnlich. Wie geht ihr mit euren Kunden vor, um so Touchpoints entlang der Customer Journey überhaupt erstmal zu identifizieren und zu entwickeln?
Wir reden mit denen. Also wir setzen uns mit denen zusammen, wir machen einen Workshop, wir sagen, wer sind eure Kunden? Wir versuchen die zu verstehen, was bewegt die, was ist, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum die Kunden zu unseren Kunden kommen. Und den zu verstehen und das mit denen herzuleiten, das ist das, was wir mit dem am Anfang erstmal machen und dann in die Köpfe halt reinzuschauen.
Wie nennt ihr den Workshop?
Kickoff.
Also
wir gehen einfach hin und wir werden zusammenarbeiten, wir werden es jetzt erarbeiten und werden es gucken. Was wir dann machen im zweiten Schritt, weil ich meine, das ist halt immer in der Theorie entstanden. Ja, da sitzen dann viele kluge Leute zusammen, die sich intelligente Gedanken machen und dann kommt was raus. Und das ist mal besser und mal schlechter. Was wir halt immer machen, ist halt alles, soweit es digital ist, halt mitmessen, die Pixel mitlaufen lassen, analysieren und nach einer Zeit als einfach auch challengen und einfach sagen, guck mal, diese Touchpoints gibt es vielleicht nicht oder diese Touchpoints sind vielleicht gar nicht oben, sie sind eher in der Mitte und wir brauchen dann was anderes, was da reinfüttert und beobachten das dann halt einfach. und entwickeln das dann im Laufe der Zeit basierend auf den realen Erfahrungen, die wir einfach sammeln und messen können.
Also Workshops machen wir auch, wir nennen es bei uns Customer Journey Management Workshop. Wir haben so ein Touchpoint-Kartenset entwickelt als Workshop-Tool mit 110 Touchpoints offline sowie online, wo wir dann mit dem Kunden zusammen quasi in einem Ein-Tages-Workshop quasi mit diesem Touchpoint-Kartenset diese Customer Journey pro Zielgruppe einmal aufziehen. Und auch die Touchpoints versuchen miteinander zu verbinden. Es ist immer so ein Wechsel aus Theorie und Praxis. Also es gibt immer eine Theoriephase, darauf baut eine Praxisphase auf Theoriephase, Praxisphase, Theoriephase, Praxisphase. Und dann am Schluss hat man halt so ein verbildlichtes Ding an der Wand oder auf dem Flipboard oder was oder auf dem Whiteboard. Irgendwie hat man dann so quasi die Touchpoints entlang der Customer Journey, die dann dementsprechend auch noch bewertet und gewichtet werden nach aktueller Qualität und eventuell Touchpoints, die sie noch gar nicht besetzen, die eventuell wichtig sind. Und somit hat man am Schluss schon mal so einen Plan irgendwie, wohin man sich entwickeln kann und worauf man irgendwie den Fokus legen sollte. Das ist das, wie wir da so ein bisschen rangehen. Und wie gut klappt das bei euch mit dem dann, das, was ihr da in den Workshops entwickelt, wirklich in die Praxis umzusetzen?
Ja, wir achten schon darauf, dass die Sachen, die wir dort erarbeiten, halt auch tatsächlich digital abbildbar sind. Ja, also so Vorstellungen wie, wir haben Kunden, die mögen lieber grün und sprechen aber andere Kunden an, die lieber gelb mögen, beispielsweise in den Zielgruppen und so weiter. Da gehen wir halt gleich drauf hin und sagen, okay, das ist schwierig halt abzubilden. Und wir gucken halt immer gleich, wenn wir das machen, immer mit überlegen, wo kann ich den ansprechen, wie kann ich den ansprechen, womit kann ich den ansprechen und kann ich das hinterher auch mitmessen, um dann einfach das mitzutracken und den halt einfach weiter zu begleiten. Also das machen wir schon und wir entwickeln die tatsächlich komplett individuell für jeden Kunden neu. Vielleicht auch, weil wir sehr heterogene Kunden haben, das kann das durchaus sein.
Wie ist denn das? Ihr macht, du hast eingangs gesagt, wir machen 360 Grad für unsere Kunden. Du sitzt ja auch gerade in eurem Videoaufnahmestudio, wo irgendwie Audio- und Videoaufnahmen gemacht werden. Seid ihr die Lead-Agentur für euren Kunden oder seid ihr nur ein Agenturlein, das da dranhängt und entwickelt mit denen jetzt diesen Customer Journey Prozess nur fürs Content Marketing? Ist es das Erste oder ist es nur ein Anhängsel, mal böse gesagt?
Es gibt alle Firmen. Okay. Also ja, wir sind ja riesengroß, wir sind ja fast 800 Leute inzwischen. Und bieten mit diesen 800 Leuten wirklich einmal alles ab, was du in der Kommunikation machen kannst. Und haben uns dann halt gegliedert in 9 Spezialagenturen, die zusammengehören. Und die heißen dann halt, keine Ahnung, Fischer Appelt Play, weil die halt Filme produzieren. Und wir sind halt Fischer Appelt Performance, weil wir halt digitales Marketing, performance-basiert.
Okay, also ihr seid schon oft die Lead-Agentur, die wirklich dann den mit dem Kunden sowas komplett neu entwickelt und danach richtet sich dem seine gesamte Marketingstrategie.
Genau, das ist das Ziel, dass wir im Prinzip vom ersten Schritt angehen. Es gibt natürlich auch Modelle, wo die sagen, wir haben eine Lead-Agentur und liebe Fischer Appels, bitte liefert uns entsprechende Leser, Zuschauer. Wir haben die Lead-Agentur, die hat diese Strategie sich hier entwickelt und die machen die Bounding-Content und ihr schiebt den Traffic drauf.
Ja, sowas ja, okay.
Auch. Okay. Dann machen wir das mit der anderen Agentur zusammen. Manchmal wird es uns auch vorgegeben, das macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja, aber das Coole ist natürlich, wenn du wirklich hingehst als Lead-Agentur und das vom Reißbrett aus halt skizzierst und halt auch über alle Gattungen halt überlegst, eben diese Frage, was ist Content? Okay, was packen wir auf die Webseite drauf? Was packen wir die App drauf? Machen wir einen Film? Machen wir Podcasts? Was sind denn diese ganzen Touchpoints, die wir machen? Was sind diese ganzen Contents, die wir produzieren? Und wie bauen wir daraus eine logische Kette, die dein Ziel am Ende hat, die dorthin führt.
Ja. Wie definiert ihr mit Olaf, warst du mit deiner vorherigen Frage fertig?
Ich war fertig. Ich wollte da eventuell noch anmerken, dass wir halt dieses Customer Journey Thema ist halt bei uns Wir sind ja 2012 mit einer PR-Agentur und einer Online-Marketing-Agentur zusammengegangen und wir mit dem Ziel, interdisziplinär ganzheitlich Kunden betreuen zu können. Und uns hat jahrelang so ein bisschen so ein zentrales Framework oder zentrale Ankerpunkt gefehlt, um das wirklich zusammenzubringen, alle Gewerke und Kanäle, die wir da anbieten, so im Einzelnen. Und diese Customer Journey war halt quasi genau das, dieses Customer Journey Modell. Und wir sind auch leider erst Jahre später, dann haben wir das für uns entdeckt, so 2015, 2016, dass das genau das Modell ist, um diese unterschiedlichen Gewerke und Disziplinen und Kanäle über die Customer Journey zusammenzuführen. Und das war dann Eye-Opener irgendwie, um halt diese Silos halt im Endeffekt aufzubrechen, was wir dann ja auch wirklich strukturell bei uns getan haben, indem wir auch unsere Fachabteilung aufgelöst haben und die interdisziplinären Teams halt in der Agentur gebildet haben. Und das war, und vor allen Dingen war ein wichtiger Punkt über diese Workshops, die wir dann angeboten haben, eben nicht mehr als Handlanger, was Pascal eben auch gesagt hat, es macht halt keinen Spaß, wenn du als Handlanger einer anderen Lead-Agentur agierst, die sich irgendwas auf strategischer Ebene überlegt, was mit der Praxis eigentlich fast gar nicht umzusetzen ist. Und du musst es nachher irgendwo in der praktischen Umsetzung ausbaden, was da irgendwie sich zurecht fantasiert wurde. Und es ist natürlich schöner, wenn du gleich die Strategie machst mit der Erfahrung und dem Know-how in der praktischen Umsetzung.
Aber mal kurz als Exkurs, was ist daran so doof, jetzt nur auszuführen? Weil wir, also die Wortliga Textagentur, wir führen nur aus. Also wir sind wirklich, zu uns kommen Leute, Agenturen und Marketingabteilungen und sagen, hier, wir brauchen 300 Texte, macht, wir lieben
ja, aber,
das.
Nein, ich muss ja nicht sagen, dass das per se doof ist, nur ausführend zu sein. Das ist halt eine andere Funktion und in dem Wertschöpfungsprozess. Also wir verstehen uns halt auch durchaus als Kreativagentur.
Ja, okay.
Und da haben wir natürlich die klassischen Kreativen mit Philipp und Cointe, die halt sich lauter funky, verrücktes Zeug ausdenken, wo du eigentlich denkst, so, wie kommt ihr da drauf. Eins lustiger als das andere. Okay. Aber auch wir verstehen uns als kreativ und wir haben natürlich unsere Visionen, die wir für unsere Kunden entwickeln. Also wir starten beispielsweise immer, wir haben neuen Kunden, wir entwickeln eine Vision für ihn. So. Mhm. Und dann
macht ihr das bei jedem Kunden?
Für jeden Kunden. Und cool. Dann füllen wir diese Vision mit Leben. Ja, wie kommen wir denn dahin? Wie erreichen wir denn diese Vision?
Cool.
Bauen halt entsprechend entlang dieser Customer Journey an und überlegen auch immer gleich, ja, können wir das überhaupt oder können wir das nicht? Also gibt es das überhaupt in der Realität oder gibt es diese Targetings oder reden wir jetzt von irgendwas, was völlig unmöglich ist und können es dann halt gleich hinsteuern und können dadurch halt ein komplettes vollumfassendes, geiles System halt einfach aufsetzen, was ja echt Spaß macht, halt umzusetzen, wo du einfach weißt, okay, du ziehst den Kunden, also den Endkunden wirklich entlang deiner Geschichte mit hin und begleitest den einfach und kannst das eben kombinieren mit Film, mit Audio, mit Text, mit Apps und über alle Kanäle halt hinweg und das macht halt einfach unglaublich Freude. Ist natürlich auch unglaublich aufwendig, weil du halt natürlich bis zu dem Moment, wo das Ganze einfach läuft und smooth ist und du einfach dann in die Optimierungsphase gehst, da geht halt wirklich einiges Zeit rein. Ist natürlich einfacher, wenn du sagst, okay, wir haben 300 Texte, wir schreiben die geilsten Texte der Welt, die sind mega termgerecht optimiert und passt alles und die Rankings sind cool hinterher. Klar, ist auch geil. Ja, und da gehst du halt viel mehr wahrscheinlich auf Masse und kannst dadurch halt coole Skaleneffekte einfach erzielen.
Nee, es beginnt doch schon damit. Du bist für SEO beauftragt. Sagen wir, du kriegst vom Kunden gesagt, ich möchte gern ranken. Jetzt schaufelst du dem Kunden nach ein paar Jahren irgendwie so viel Traffic auf die Seite, aber dieser Traffic, irgendwie wirkt sich das nicht groß auf den Umsatz aus. Das ist sowohl für uns als Agentur unbefriedigend als auch für Kunden, weil der Kunde denkt sich irgendwann, jetzt hat mir das ganze SEO ja gar nichts gebracht, haben wir ganz viel Traffic auf der Seite, aber mehr Geld verdienen wir damit auch nicht oder nur unwesentlich.
Höhere Serverkosten.
Ja, und im schlimmsten Fall zum Beispiel. Und es ist doch schön, dann mit dem Kunden, eine gute Agentur will ja mit dem Kunden zusammen erfolgreich sein, aber Rankings bei Google zu erzeugen, ist ja nur ein Teilschritt dahin. Und wenn du nur diesen Teilschritt betreust und hinten sitzt irgendwer, oder da sitzt gar keiner oder irgendwer, der nicht professionell arbeitet, der diesen Teilschritt nicht verwerten kann, ist es doch blöd irgendwie. Ist doch schön, wenn du deinen Kunden ganzheitlich betreuen kannst und auch eine Strategie entwickelst, die Hand und Fuß hat und auch in der Praxis umzusetzen ist, damit du mit dem Kunden gemeinsam Erfolg haben kannst.
Das ist halt euer persönlicher Anspruch als Agenturmenschen, dass ihr sagt, wir wollen da was entwickeln von null auf und das funktioniert dann auch noch. Boah, wie cool, oder? So, das ist das.
Genau, das ist der Fall, das meine ich. Das soll kein Werten sein, dass das besser als das andere ist, aber das ist sozusagen die persönliche Befriedigung einfach darin, wirklich Kampagnen von A bis Z durchzudefinieren. Ja, von der Idee, von der Kreation, die Umsetzung, die Optimierung hinten dran und hinterher einfach zu sehen, man hat eine Welt geschaffen.
Ja, nee, ich finde das auch gar nicht wertend. Deswegen sitzt ihr da ja in euren Läden, wo ihr seid, und wir, David und ich, sagen halt, wir sind total glücklich, wenn die Kunden uns wie ihr eigenes Team behandeln und wir schicken denen irgendwie pro Tag eine Liste mit 10 Texten und das freut uns so, wenn das so flüssig funktioniert. So, deswegen ist halt jeder da, wo er hockt. Also ich finde, das ist gar nicht wertend.
Es ist auch völlig unwertend. Das ist eine Entscheidung, die man irgendwann trifft. Und die Entscheidung jetzt sagt, Pascal, die sind 800 Leute groß. Wenn du natürlich wirklich alle Touchpoints, die möglich sind, entlang der Customer Journey bedienen willst, brauchst du auch eine gewisse Anzahl an Leuten. Also wir können zum Beispiel, wenn wir den Customer Journey Management Workshop gemacht haben, wir können nur einen Teil der Touchpoints bedienen. Ne?
Also, und deswegen macht diese Größe von Fischer-Appelt sind, weil ihr wirklich dann theoretisch im Fernsehen, im Blog
800 Leute ist natürlich schon sehr groß, ob es nun 800 Leute sein müssen oder ob 100 Leute ausreichen, das ist halt, Frage, auf jeden Fall brauchst du verschiedene Gewerke und Kanäle, die du professionell aussteuern kannst, und da brauchst du halt die Ressourcen für, und irgendwann wächst, wenn du wirklich den Anspruch hast, die komplette Customer Journey mit allen Touchpoints auch in der Produktion abdecken zu können, dann brauchst du halt, dann kommst du mit 20, 25 Leuten halt nicht hin, dann brauchst du halt mehr so.
Ja. Genau, wir haben es halt so aufgesetzt, dass wir halt, wie gesagt, diese neuen Spezialagenturen haben. Ja, meine Unit, wir kümmern uns nur um dieses wirklich das digitale Marketing. Wie kriegen wir Traffic drauf? Wie konvertieren wir den Traffic später? Und wir können jederzeit halt zugreifen auf die Kreation, auf die Texter, auf die Filmcutter und so weiter. Und dann haben wir alle Berufe hier unter einem Dach versammelt.
Ja.
Da halt gibt und können aus dem komplett variable Teams erstellen. Also wir haben Leute, die sagen, hey, ich will nur RTB-Traffic haben, ich will nur einfach, die Banner stelle ich dir auch noch, sorgt nur dafür, dass die richtigen Leute in Massen zu mir kommen.
Können wir machen.
Ist genau eine Person, die setzt sich ran, codet das ganze Zeug da zusammen in der DSP und läuft, total easy. Wir haben aber auch Kunden, die sagen, das ist mein Produkt, ich will mehr Kunden haben, ihr seid jetzt mein Marketing, und dann können wir von der PR bis alles wirklich halt super produzieren und ineinander gehen. Und das Coole ist halt, wenn wir halt, dadurch, dass wir halt so groß sind, dass wir es halt beliebig wirklich wie so ein Puzzlestück zusammensetzen können, voll modular, und halt genau, was wir halt gerade in der Sekunde halt brauchen, zusammenstellen können. Bis hin zu dem Moment, ja, wir machen heute einen Podcast und ich laufe einfach mal kurz ins Studio und sag mal, kann ich den Raum mal hier für 2 Stunden haben? Und hab den jetzt hier. Und dann halt gute Soundqualität.
Um den Exkurs noch eine Minute zu verlängern, seid ihr so groß geworden oder habt ihr wie ganz viele andere, auch unserer Kunden, sozusagen seid ihr aufgekauft worden oder habt ihr aufgekauft, oder ist das wirklich so krass gewachsen und dann habt ihr das erst in mehrere Agenturen unterteilt? Darf man das fragen und kannst du darauf antworten?
Logisch. Also das Ganze wurde gegründet von den beiden Brüdern, Bernhard Fischer-Appelt und Andreas Fischer-Appelt. Da waren die noch Schüler und haben eine Schülerzeitung rausgebracht. Und in Hamburg, und die war so ein bisschen kontrovers und ein bisschen, ja, dass die Schule die halt einkassiert hat und verboten hat. Das hat natürlich irgendwie für Nachfrage gesorgt, bis zum Umfall, dass sofort die nächste Schule gesagt hat, die wollen wir jetzt auch, also die Schüler wollen wir jetzt
die
auch haben.
Die Underground-Schülerzeitschrift.
Ja, genau. Und dann irgendwie kurze Zeit später irgendwie müssen die wohl ganz Hamburg, alle Schüler in Hamburg mit dieser Zeitung halt beliefert haben. Und dann haben sie halt das ganze Geld genommen, haben sich davon einen Apple-Computer gekauft. Der steht auch noch heute bei uns im Meetingraum auf Vorstandsetage, und haben angefangen, das Ganze zu digitalisieren, um das zu skalieren, und das ging gut, und dann haben sie irgendwann angefangen zu studieren. Als sie fertig studiert haben, hatten sie schon eine mehrköpfige Agentur dort sitzen und die dort einfach existierte. Und die ist dann ganz gut gewachsen. Es war am Anfang wirklich nur Content-Produktion und PR und ist dadurch gewachsen, und danach, so vor 10 Jahren ungefähr, ging das los, dann haben die halt peu à peu verschiedene übernommen. Also sie haben dann Beispielsweise das gesamte Filmteam von Daimler halt übernommen, die dort outgesourced worden sind, haben daraus eben diese Filmproduktionsunit gebaut. Dann haben die von einer anderen Werbeagentur, die eine Unit, anders ausgerichtet haben, und dann haben sie das Team genommen. Und so sind wir auch wir, meine Unit für Shopping Performance, wir sind ja auch so dazu gekommen. Wir waren ja früher die E-Commerce-Abteilung von Air Berlin. Und haben
das
Ganze bei Air Berlin gemacht. Ja.
Und, ach, cool.
Und dann war vor 2,5 Jahren kam ja die Insolvenz. Ja. Und dann kam er in so einer Harakiri-Aktion, haben wir dann nachmittags von Insolvenz beschlossen, okay, nachdem wir das ganze Bierlager geplündert haben, wir bleiben als Team zusammen. Wir fanden wir hatten so viel Spaß auf der Arbeit und wir haben so viel geilen Scheiß einfach auf die Beine gestellt. Das machen wir jetzt weiter gemeinsam.
Ja.
Halt dann für jemand anderen. Und dann haben wir diese Kampagne gestartet, Hire Us as a Team. Und dann kam Fischer Appelt und hat gesagt, hey, cool, wir können alles außer Online-Marketing, wir sind eine komplette Offline-Bude, also programmieren können wir auch, Webseiten erstellen, wir können keinen Traffic bringen und so weiter. Kommt doch zu uns, wir bauen da eine neue Agentur für euch, die hier im Mantel eingegliedert wird und ihr übernehmt den ganzen Digital-Part.
Krass.
Und so sind wir dann als Team komplett gewechselt von Air Berlin, als die Insolvenz durch war, hier zu Fischer Appelt und haben hier halt Fischer Performance gegründet.
Okay.
So kamen halt immer mehr Units dazu. Und jetzt der letzte, der dazu kam, das war ja Philipp und Cointje, die vor genau einem Jahr dazu gekommen sind. Ja, die große Kreativagentur, wo die beiden Gründer, Herr Philipp und Herr Cointje, beschlossen haben, sich uns anzuschließen, ja, und wir haben die dann übernommen, um da einfach zwei große inhabergeführte Agenturen zu fusionieren, weil Kreation waren wir ganz gut, aber die Jungen von Mats und Philipp und Cointje waren halt deutlich besser und auch deutlich größer als wir in der Kreation, und dann haben wir uns halt zusammengetan und jetzt haben wir halt auch ein 250-köpfiges Kreativteam hier, was halt sich den ganzen Volk halt ausdenkt. Und so sind wir halt eine Mischung aus organisch und mit sehr vielen unorganischen Peaks halt dazu gewachsen. Okay. Und so kamen halt die ganzen Teams dazu.
Wie sollen wir jetzt von der Liebesgeschichte auf unser Thema zurückkommen? Wir machen es ganz hart. Oder ich hab eine Überleitung, weil der Kunde, euer Kunde und deren Kunde ist ja auch so eine Art Team, ja? Mhm. Und den müsst ihr ja dann in euren Workshops auch rausfinden, oder? Was ist denn das eigentlich für eine Beziehung zwischen euren Kunden und den Kunden eurer Kunden? Wie definiert ihr, oder sind die dann oft schon definiert, oder definiert ihr die Kunden dann nochmal neu? Und wenn ja, wie geht ihr dabei vor? Also was eint dann Kunden, die dann in dieser Customer Journey drin sind?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kann man nicht pauschal sagen, dass es immer so ist. Also wir haben einige B2B-Kunden, die in der Großindustrie arbeiten, und die haben halt relativ wenige Kunden, die dafür aber gleich mehrere Tonnen von lustigen Chemikalien kaufen, die kein Mensch aussprechen kann. und die sind dann halt auch teilweise persönlich bekannt. Dann weiß ich, das ist der Müller-Meyer-Schmidt vom Einkauf von Brand so und so, und der braucht einfach diesen Klebstoff, um seine Turnschuhe zusammenzukleben. Das geht nicht ohne. Das ist der eine Extremfall. Der andere Extremfall ist halt irgendwas, was halt wirklich sehr, sehr viele Leute halt am liebsten Endkonsumenten. Und dann hast du halt sehr, sehr viele Kunden. Und was wir da immer versuchen, ist wirklich in die Daten einfach reinzuschauen. Wir sagen halt, okay, lass uns mal gucken. Wir setzen uns Data Scientisten dann dran und die analysieren dann halt einfach mal über Cluster-Analysen und so. Was macht die eigentlich aus? Was sind die Werte? Was sind die Touchpoints, die wir haben? Was sind die Conversion-Häufigkeiten? Was sind die Channels? Und bauen daraus halt einfach tatsächlich verschiedene Segmente, basierend auf den Daten, die das Unternehmen einfach über diese User hat.
Mhm. Also ja, so wie man es von einer Performance-Agentur erwarten würde. Sehr datengetrieben. Ja, also genau, dich halt als Unit jetzt, ja.
Genau, und das ist halt die beiden Extreme, die es halt gibt und vieles halt irgendwie dazwischen, wo du halt ein bisschen Daten hast oder ein bisschen Erkenntnis hast und und genau, so ist halt das Spektrum und deswegen ist das schwierig zu sagen. Also
ja.
Wenn wir in unseren großen Chemiekonzern gehen, mit dem wir hier arbeiten, ja, der hat halt eine ganz andere Kundschaft halt als manche andere.
Ja, das ist heftig, sich da immer wieder reinzudenken.
Ich würde da gerne jetzt mal, weil das ganz gut passt, was Insights und Informationen von der Zielgruppe angeht. Wie bekommt ihr die Insights zu Bedürfnissen? Du hast vorhin gesprochen, in den Workshops wird das so ein bisschen Inside-Out erarbeitet quasi und ihr messt das danach. Nutzt ihr irgendwie auch Marktforschungsinstrumente, um Insights zu den Bedürfnissen und Themen der potenziellen Kunden und Zielgruppen zu bekommen, um dann irgendwie Content-Ideen daraus zu entwickeln? Oder wie kommt ihr an diese Informationen? Man muss ja schon irgendwie im Optimalfall nicht nur Inside-Out denken, sondern rausgehen und mit den potenziellen Zielgruppen auch mal sprechen.
Ja klar, logisch. Also da machen wir das komplette Repertoire. Also von einfach, wir scrapen die typischen Frage-Antwort-Portale und gucken halt, was für Fragen stellen die zum Thema X. Ja. Und dann wissen wir schon, okay, das beschäftigt die, weil sonst würden sie ja nicht fragen. Ja, und bringen dann halt in dem Content die Antworten da halt drauf. Bis hin zu klassischen Marktforschungstools, die halt einfach da sind, die einfach massiv Daten zur Verfügung stellen, die ohnehin erheben. Wenn es sehr speziell ist, dann beauftragen wir natürlich auch, um einfach unser spezielles Bedürfnis halt herauszufinden. Bis hin zu, gerade wenn wir Webseiten bauen und so, User-Testings zu machen, Prototypen bauen, ein User-Lab installieren, da kommt jemand rein und klickt auf dem Click-Dummy rum und ja, und wir finden heraus, was kann er da, wie kann er gut damit umgehen oder nicht gut damit umgehen, was bereitet ihm Schwierigkeiten, was können wir tun, damit er sich auf dem Portal wohler fühlt und wenn er sich wohler fühlt, halt öfters wiederkommt und mehr kauft.
Habt ihr da eigene Marktforschungseinheit bei Fischer und Appelt oder? Ne, okay.
Das ist, nicht, oder?
Nee, das geht noch, ja.
Okay, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr kauft er dann nächstes Jahr.
Vorletztes Jahr kamen wir dazu, jetzt vielleicht eine Marktforschungsunit.
Ja. Was gibt es denn für Marktforschungsagenturen, die man kaufen könnte? Meldet euch bei Pascal.
Nicht bei mir, bei den Brüdern.
Genau.
Auch nur das Online-Marketing hier.
Pascal streckt's vor und ja.
So ein bisschen zum Thema Content-Marketing zurück. Was sind denn so für Content-Arten, die du aus der Praxis raus, die sich so besonders gut eignen für die einzelnen Customer-Journey-Phasen? Vielleicht brichst du die Customer-Journey, kannst du ruhig an euren Modellen, die ihr nutzt, die sind ja sehr ähnlich zu dem. Also was für eine Content-Art eignet sich zum Beispiel besonders für die Awareness-Phase oder für die Preference-Phase oder die Retention-Phase?
Ja, also wenn es mehr in den Upper Funnel geht, also Awareness-Phase und so, dann arbeiten wir gerne mit Filmen und mit Bewegtbildern, weil das sind Menschen, die haben noch überhaupt kein Involvement mit deiner Firma. Die, im Zweifelsfall kennen die das Produkt noch nicht mal oder den Anbieter. Und alle wissen ja gerade im Internet, die Leute sind sehr lesfaul. Und wir geben ihnen erstmal wirklich so, nennt es snackable Content. Und geben das, was leicht zu konsumieren ist, was nicht wehtut, wo man sich nicht groß anstrengen muss. Und können dann ja sehen, okay, wenn er sich den Film halt 30 Sekunden, 60 Sekunden oder länger halt anschaut, ist ja komplett anders im Involvement, als wenn er irgendwie 5 Sekunden skippt. Interessiert mich nicht. Und je tiefer es geht, desto textlastiger wird. Also gerade wenn es ziemlich weit unten ist, dann brauchst du mir jetzt irgendwie keine Filme mehr zu zeigen, die das Produktfeature irgendwie herauskristallisieren, weil das weiß er ja schon. Er hat sich ja im Prinzip schon entschieden, ich will dieses Produkt jetzt kaufen. Ja, dann geht es eher um wirklich sehr Feinheiten, wo wir sehr viel mit Text-Content tatsächlich arbeiten und ihn da abholen. So wandelt sich das von oben Bewegtbild, in der Mitte eine Mischung aus Bewegtbild, Standbild, Text, runter zu eher Text.
Und nicht zu vergessen, ich denke in den unteren Phasen auch so, also hin zur Purchase-Phase, so Konfiguratoren sind ja auch nicht zu unterschätzen. Ne? So
absolut,
irgendwelche Sachen sehen, ne?
Ja, Konfiguratoren und Preisargumente und der ganze Kram, ja. Der Witz ist halt, wenn du weiter unten im Funnel bist, dann ist der schon, hat er so ein tiefes Involvement, der User mit deinem Produkt, dann ist er auch bereit, mehr Zeit und mehr investieren, um die Details herauszufinden, als wenn er noch ganz oben im Upper Funnel ist und noch gar nicht weiß, in welche Richtung er eigentlich rennen will oder gar nicht weiß, dass er überhaupt in dem Funnel sich befindet.
Wir haben immer, ich habe das vorhin schon so leicht angeklungen, wenn du so einen Kickoff-Workshop machst, wir machen bei uns die Erfahrung, dass nachher in der Praxis dann die Umsetzung dieser tollen Customer Journeys, die wir da entwickelt haben, mit dem Kunden zusammen, dass dann viel oder es häufig daran scheitert, dass es in den Unternehmen einer Struktur fehlt, die das überhaupt möglich macht, so eine ganzheitliche Betrachtung der Customer Journey in der Umsetzung überhaupt möglich macht, weil halt die Silos, die strukturellen Silos bestehen und es nicht so richtige Schnittstellen gibt zwischen den Silos, damit die überhaupt miteinander sprechen, sich koordinieren können, um dann eine hohe Customer Experience entlang der Customer Journey zu garantieren. So wie sind eure Erfahrungen da und geht ihr da auch so unternehmensberatungsmäßig da rein und rüttelt ihr an den Strukturen, um das dann auch möglich zu machen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt manche Traumfirmen, ich glaube, die gucken wir jetzt nicht an, die das einfach gut hinbekommen. Aber es gibt gerade, wenn es in Richtung Konzerne geht, gibt es teilweise Silos, die sind wirklich brutal, wo die dann teilweise wirklich verfeindet sind, die Mitarbeiter.
Ja.
Und wenn du halt hinkommst und sagst, hey, ich habe hier voll die coole Idee, wir machen eine Customer Experience, Customer Journey, wir ziehen die von oben nach unten durch, dann sagt, keine Ahnung, wegen wir arbeiten mit der Brandabteilung, die sagt, super, wir schieben den Traffic darunter und dann kommen eher die Produktteams und so, die im Lower Funnel dann engagiert werden, die sagen, ach, das kommt vom Brandteam, nee, dann machen wir was anderes.
Boah, okay, das ist fies.
Ja, aber ganz im Ernst, also wir liefern euch hier User, wirklich intensivst mit eurer Marke auseinandergesetzt haben, die ich will noch nicht sagen, lieben euch, aber die mögen euch schon ziemlich und ihr solltet jetzt dieses Mögen in Liebe halt konvertieren und es halt ranholen. Und dann erlebt man teilweise wirklich, dass die nur dann miteinander reden, wenn wir vor Ort sind und die in das Meeting einladen.
Boah.
Und das ist natürlich das ist frustrierend, wenn du dann halt einfach da sitzt und denkst so, ach Mann, weißt du so, ihr sitzt doch alle im selben Boot, ihr wollt doch eigentlich alle das Gleiche, so.
Ja.
Ihr steht euch auch überhaupt nicht in der Konkurrenz. Das ist ein mühsamer Prozess und wir haben jetzt einen wirklich großen Konzern, das war am Anfang, ich glaube, ich hatte das Gefühl, die kannten sich noch nicht mal, ja, und die sind jetzt über die, ich meine, eineinhalb Jahre, zwei Jahre, also uns gibt es ja seit zwei Jahren, die waren relativ von Anfang an dabei. Und die wachsen zusammen. Und die fangen an, sich jetzt zusammen zu treffen und die fangen an, zusammen zu denken. Und das ist einfach total, total schön. Cool. Ich meine, sitzt du dann da und denkst, yes, geil,
ja.
Geil, reden mit und genau. Und dann wird es richtig, richtig, richtig cool. Und dann kriegt das ganze Momentum, was dann von innen raufgesaugt wird. Aber ja, es gibt viele Firmen, die halt immer noch in totalen Silos denken und
da kannst, du Workshops machen und nach Workshops, es wird immer ein Rohrkrepierer.
Aber genau, dieses Silo, dann in jedem Workshop nutzen sie dann alle möglichen Argumente als Bedenkenträger und dann man müsste, könnte, aber wollte und sollte und ach je und Hilfe. Und dann schiebt man es auf und ja.
Dieses Silo-Thema ist wahrscheinlich aber gar nicht so zu unterschätzen, oder? Weil das betrifft ja eher große Unternehmen, diese Customer Journey Herangehensweise. Ein kleines Unternehmen kann sich das ja zum Teil gar nicht leisten, denke ich mir. Und die Silos sind ja wahrscheinlich so richtige Unterbrecher, um wenn du sagst, ich teile mir meinen Kundenakquiseprozess in so eine Strecke auf. So schaue ich das an, da gibt es ja keine Unterbrechungen, die ist durchgehend. Dann darf aber auch in meinem Unternehmen nicht irgendwo eine Lücke sein, wo ich dann auf einmal mit dem Kundensupport nicht mehr reden kann.
Vor allem dem Kunden ist egal, in welchem Level der Customer Journey befindet. Wenn das nicht Hand in Hand geht, dann hat der Kunde halt eine unterschiedliche Nutzererfahrung und das wirkt sich halt im schlimmsten Fall negativ dann auf die Brand aus, auf den Abschluss aus, etc. Ja. So, und das zu begreifen. Es wird in den Unternehmen wird halt immer in diesen Abteilungen gedacht, aber so denkt ja der Kunde nicht oder der potenzielle Kunde.
Aber reitest du deswegen da immer so drauf rum, Olaf? Also ich finde es ja gut, dass du drauf rumreitest, auf diesem Silos aufbrechen.
Ja, weil es halt aus der praktischen Erfahrung, wie es leider immer wieder sehen, diese Workshops sind durchaus fruchtbar, wenn aus den unterschiedlichen Abteilungen Leute zusammenkommen, aber die gehen dann halt wieder auseinander und es gibt keine Format oder so, wo das dann weitergeführt werden kann oft. Mhm. So.
Also um den Kunden wirklich so zu behandeln, wie er vorkommt da draußen, der hat eine Entwicklung. Der googelt mal irgendwas oder so, da ist er noch lange nicht irgendwie mit dem Vertrieb in Kontakt. Aber um den Kunden so abzufangen, muss ich auch intern immer im Unternehmen einen schönen einheitlichen Kreislauf bilden, ohne irgendwelche Strukturen, die voneinander nichts wissen, so wie es ja in vielen Konzernen ist.
Ja, perfekt. Ich würde gerne noch, weil Pascal ist ja unser China-Experte, ich würde gerne noch mal zum Abschluss kurz, weil das wollen wir den Hörern natürlich nicht entgehen lassen, in Bezug auf die Customer Journey, wo ist denn so, wo du warst in China jetzt länger, glaube ich, ne? Was hast du da gesehen?
Haben du hast die sogar Praktikum gemacht.
Unterscheidet sich, du hast ein Praktikum gemacht, vielleicht kannst du dazu kurz noch was erzählen und dann nochmal, was in Bezug auf die Customer Journey, was ist dir in China aufgefallen, was eventuell anders ist als in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal.
Ja, in der Tat. Also wir haben einige Kunden, das ging los, der erste fragte, könnt ihr China? Da habe ich gesagt, klar, ich habe eine Partneragentur in China, kann ich. Und das war ein bisschen kompliziert alles, weil da gibt es kein Facebook, da gibt es kein Google, da gibt es kein Amazon, da gibt es irgendwie alles nicht, was wir so kennen. Dafür kommen die halt mit irgendwelchen funky Apps an und so weiter, die alle auf Chinesisch nur existieren und da gibt es keine deutsche Version von. Und
ihr musstet erstmal die Partneragentur kaufen, oder? Ihr musstet erstmal die Partneragentur kaufen.
Nee, die haben wir zum Glück schon. okay. Also das ist nur eine befreundete Agentur von uns.
Noch nicht gekauft.
Und naja, dann kam der zweite Kunde, dann kam der dritte und der vierte und irgendwann mal war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt mal kapieren, wie funktioniert dieser Markt, weil offensichtlich gibt es gerade in den letzten 2 Jahren oder ab 1,5 Jahren ganz schöne Bewegungen weg von Richtung USA hin zu Richtung China. Mhm. Ich meine, das ist ein mega geiler Markt, 1,4 Milliarden Konsumenten. Mhm. Wenn du da Fuß fässt, ja, dann, ja.
Ja, dann.
gibt es zu Firmen, die sagen, mir ist doch egal, was in Deutschland passiert. Deutsche Firmen, Hauptsache in China läuft.
Ist nicht VW, die gesagt haben, wir stellen um auf Elektroautos, weil China in 2030 Elektroauto-Pflicht hat? War das nicht VW?
Genau.
Ja. Schon, ja.
Das hat nichts mit hier Elektromobilität, die im Kanzleramt hier irgendwie das nehmen die gerne mit, das sind noch Geschenke, die die bekommen, aber das ist denen völlig egal. Die machen 25% ihres Umsatzes in China.
Das ist voll krass.
So, weißt du, wenn die Chinesen jetzt beschließen, ab 2030 ist das Elektroauto angesagt, denen geht der Arsch auf Grundeis und die fangen jetzt an Elektroautos zu bauen, weil das sind 25% ihres Umsatzes, der einfach weg ist. Da ist Deutschland.
Ja, das ist sehr interessant.
Genau. Ja. Und so kam halt irgendwann die Idee, wir müssen es irgendwie kapieren und irgendwie so aus Blogs lesen und mal so sich ein bisschen schlau machen. Irgendwie war auch nicht so richtig. Und dann habe ich mit unserer befreundeten Agentur gesprochen und bin dann letzten Herbst für ein paar Wochen darüber gegangen und habe dort ein Praktikum gemacht. Ganz lustig, ungefähr 20 Jahre nach meinem letzten Praktikum.
Voll geil.
Und habe dort einfach gelernt, wie funktioniert eigentlich China, wie funktioniert der Markt China, was gibt es da für Apps, wie sind die anders, wie ticken die Chinesen, wie sind die da drauf und um das Ganze einfach zu verstehen, um hier auch tatsächlich hier meinen Kunden qualifizierter und direkter halt auch selbst die Erstberatung zu geben, bevor wir die ganzen Kampagnen mit unserem Partner dort umsetzen. Also der ist natürlich in der Operativen extrem tief drin, daran wird sich auch nichts ändern. Aber
wie lange warst du im Praktikum?
Drei Wochen war ich dort.
Drei Wochen. Okay.
Genau. Und habe da von Peking aus gearbeitet und war ganz lustig, mal so 3 Wochen Peking arbeiten und alles anders.
Ja. Und was ist genau bezogen auf die Customer Journey anders?
Das Influencer-Marketing hat mich dort am meisten beeindruckt. Also die gehen extremst, es hat eine Historie. Also China, die Chinesen wissen es auch selber, hat ja extremst viel kopiert und jahrelang dabei nicht wirklich gute Qualität geliefert. Nicht, dass hat die chinesischen Firmen nichts davon abgehalten, tolles Marketing zu machen und zu erzählen, wie toll und gut und hochwertig die Produkte sind, in dem Wissen, dass es gar nicht stimmt. Und in diesem Zuge hat sich eine Influencer-Szene einfach entwickelt, die eine höhere Glaubwürdigkeit besitzt als das gesamte Marketing von den Unternehmen. Mit dem Ergebnis, dass ein Großteil des Marketings tatsächlich Influencer-Marketing ist, die man dann einfach nutzt. Und ja, die Leute wissen, die werden bezahlt von den Marketingabteilungen der Firma. Trotzdem glaubt man den eher als den Marketing-Spots. Und das ist total interessant. Und dann hast du so, du hast dann so Momente, also was ich total abgefahren fand, ist in Alibaba, da hast du in den Apps hast du Live-Shopping-Channels. Das ist ein bisschen wie dieses Tele-Tele-Shopping bei uns.
Ja.
Nur, dass es halt in der App läuft und dass das total cool ist. Also du hast da wirklich Tausende, Zehntausende von Live-Shoppings gleichzeitig und jedes von diesen Kanälen wird von 100.000 Leuten geschaut. Und die kommentieren und die liken und die interagieren mit den Leuten. Und da hast du die dann Klamotten und die verkaufen alles. Klamotten, die ziehen irgendwas an und so, laufen rum, zeigen Reißverschluss, laufen runter, gehen kurz raus, kommen umgezogen wieder rein. Bis hin zu Kartoffeln, Schmuck,
Was ist verrückt?
Schminkzeug, also alles, was du dir vorstellen kannst. Und die Chinesen, die sind halt, die sind durch eine sehr, sehr spannende Phase gegangen. Ich meine, die kam von wirklich nichts, also wirklich absurdester Armut bis
Ja.
Hungersnot, bis hin zu zweitgrößter
Turbokapitalismus.
Volkswirtschaft der
Ja.
Welt, die sie inzwischen
Ja.
sind. Und
Ja.
das Ganze in 30 Jahren. Ja, also die
Ja.
Generation, mit denen ich da in Peking zusammengearbeitet habe, die waren alle so 25 bis 40, würde ich sagen. Ja. Die wohnten in schönen Wohnungen, hatten Autos, coole Klamotten, sind durch die Welt gereist. Deren Eltern waren froh, dass sie überhaupt irgendwie
Ja.
genug hatten. Und die Großeltern, die haben gehungert. Ja, und die sitzen heute alle nebeneinander dort. Und da ist eine komplett andere Konsumwelt einfach entstanden, weil die kennen halt einfach nicht so wie wir in Deutschland hier ganz extrem, wir tragen jeden Cent aufs Sparbuch, auch wenn es gar keine Zinsen gibt, überhaupt was auf dem Sparbuch, dann haben wir gewonnen. Das System kennen die gar nicht, weil die von ihren Eltern gar nicht sparen gelernt haben, weil die gar nichts zum Sparen hatten. Dadurch
Wahnsinn.
haben sie eine unglaublich konsumfreudige Welt, die halt permanent konsumiert. So, und
Glaubst
dann
du
und das
kurz,
koppelt mit
gla
diesen Influencern. Total
glaubst,
spannend.
glaubst du kurz, kurz Zwischenfrage, glaubst du, das ist eine Kulturfrage und das ist sehr China-speziell oder glaubst du, dass gerade dieses Influencer-Thema, dass es so wirklich so im Fokus steht, also du hast es ja quasi als eigentlich gar nicht sagen, als allumfassend, also das ist eigentlich das Marketing da in China.
Der primäre
Ist
Marketingkanal,
das
würde ich sagen.
primäre Marketinginstrument. Glaubst du, das ist speziell auf China und die Kultur bezogen oder glaubst du, dass das uns hier in unserer Welt auch erwarten kann?
Glaube, es wird, ja, ich meine im Prinzip mal ganz ehrlich, Influencer-Marketing ist doch nichts anderes als Testimonials in TV-Spots vor 10 Jahren.
Ja, nur die
Ja?
bekannt sind, genau.
Richtig, die
Ja.
Testimonials sind halt bekannt. Also ich habe ja früher für Unistar gearbeitet. Wir hatten da hier Michael Ballack, der dann immer erzählt hat, ich buche meine Reisen auf ab in den Urlaub. Alles super. So, nichts anderes sind auch die Influencer, nur dass die weniger bekannt sind und du dafür nicht einen hast, sondern 100 hast.
Ja,
Aber
und
eigentlich ist es
lauter
genau das Gleiche.
Nischen.
Du hast jemanden neutralen, externen, der dein Produkt empfiehlt.
Und je genauer du deine Zielgruppe fasst, desto mehr Influencer hast du, die halt in dieser einen scheiß Nische halt vielleicht 200.000 Abonnenten haben, aber
Genau.
dafür sind die halt mega bekannt bei denen.
Richtig. Und es geht sogar noch kleiner runter auf 10.000, 5.000 teilweise, nur gerade im
Ja.
B2B-Bereich. Aber wenn die sagen, guck mal, dieses Produkt hier, ja, dann hast du am nächsten Tag 5 Käufer, die jeweils, ja, im
Ja.
B2B-Bereich und das, ja,
Eine halbe
unfassbar.
Million bringen, ja.
Ja, das ist
Ja.
dann richtig geil. Und es ist ganz anders als Michael Ballack, den irgendwie jeder mag, weil es ist ein netter Fußballer, schießt viele Tore, ist alles cool.
Der
Aber
sagt doch
so einen
immer was über
richtigen Bezug dazu
Versicherung.
hat aber auch keiner. Ja.
Ja. Super,
Ja.
super spannendes Thema, aber ist, glaube ich, fast schon wert, eine eigene Sendung davon zu machen.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt an der Stelle
Ja.
vielleicht für Gidon um die Abmoderation bitten.
Alles klar, dann machen wir noch eine Extrasendung, aber.
Machen wir noch irgendwann noch mal
Ja,
eine Extrasendung zum
Pascal, wie
Thema
schaut's denn aus?
Marketing
Hast du
China.
Zeit? So, ich hätte noch eine Stunde, wenn ihr wollt. Ich
Ja,
habe den
es ist
Raum hier.
super. Ja,
Wir
also
lassen von hier klar, kriegen wir hin.
Sendung voller Fachchinesisch und jetzt zum Schluss ging's sogar noch um China als einen spannenden Zukunftsmarkt, ist ja fast untertrieben, weil es ist schon für viele ein Markt und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Zuhörer da jetzt hier auch ein spannender Hinweis, orientiert euch mal ein bisschen in die Richtung China, vielleicht chinesische Unternehmen, die hier Fuß fassen wollen oder eure Kunden, die in China Fuß fassen wollen, vielleicht gibt es da ja für den einen oder anderen Marketer hier draußen noch Potenzial.
Wendet euch deswegen an Fischer und Appelt, an Pascal vielleicht.
Ja, ich glaube, bei Fischer Appelt kann
Da
man
das kann ich auch
viele
einfach
von.
so sagen, weil das ist in dem Moment keine Konkurrenz für uns, weil wir ja mit China nichts zu tun.
Also alles, was China angeht, zu Fischer Appel, alle anderen sonst zu Aufgesang. Bitte. Nee, Spaß.
Hallo, Spaß.
Ich, das ist ja das Schöne, es gibt genug Markt für uns Online-Marketing-Freaks. Und danke, dass ihr zugehört habt und danke Pascal für deine Zeit, danke für die spannenden Einsichten.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich hatte echt Spaß, also war echt cool.
Ja,
Dankeschön.
Ich glaube, wir hatten alle Spaß.
Sonst und noch unser Verweis auf Spotify, iTunes, Deezer, folgt uns da, bewertet uns bei iTunes. Wir checkt auch mal in YouTube, bei YouTube. Geld. Bei YouTube, wir haben mal einen Test gestartet über den Aufgesang-YouTube-Channel, dass wir da mal regelmäßig auch die Content-Kompass-Folgen bei YouTube mal veröffentlichen. Mal gucken, da sieht man, sie kann ja schnell sehen, wie viel Nachfrage da bei YouTube überhaupt in so einem Podcast-Format ist. Wir werden vielleicht irgendwann mal einen eigenen Content-Kompass-Channel da aufmachen, aber das jetzt erstmal Test, wie überhaupt das YouTube als Distributionsplattform für den Content-Kompass funktioniert.
YouTube, was war denn das nochmal? Das ist dieses Videoding, gell? Gibt es in China auch YouTube? Oder?
Es gibt ungefähr ein Dutzend Alternativen zu YouTube, aber YouTube selbst existiert nicht. Alle Google-Dienste sind dort einfach abgeschaltet.
Ah ja, stimmt, ja, okay.
Relativ easy.
Ja, mal schauen, wie lange das noch abgeschaltet wird. Wobei, die kommen ja ganz gut klar abgeschaltet, abgeschottet mit ihren eigenen Sachen, ne?
Ja, die haben halt 10 andere YouTubes, die sie halt einfach nutzen.
Ja.
Auch dort halt für die ganzen Nischenthemen und Sie haben ihren eigenen Amazon, sie haben ihren eigenen eBay, sie haben alles ihr eigenes.
Was mich noch kurz interessieren würde, für dich persönlich, hast du dich da unwohl gefühlt in China oder hast du dich da wohl gefühlt?
Nein, ich habe mich wohl gefühlt. Also ich war schon ein paar Mal da als Tourist, also bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass ich damals jemals arbeiten würde, war ich ohnehin schon da und fand das unglaublich faszinierend, weil es halt wirklich, es ist alles anders, alles anders. Keiner spricht Englisch auf der Straße und alle nur Chinesisch und
Du hast sie nicht beobachtet gefühlt oder überwacht oder sonst was.
Kameras, hast, nicht wie hier.
Du hast alle 10 Meter und das ist auch kein Geheimnis, die sind wirklich groß sichtbar. Kameras mit Videoerkennung und nachts blitzen die dann, weil sie dich fotografieren und monitoren jeden Schritt, den du machst.
Was? Alles. Die blitzen nachts?
Du hast dich trotzdem nicht unwohl dadurch gefühlt, oder?
Nein.
Okay.
Nein.
Weil es ist ja ähnlich wie mit Russland. In Russland, man kriegt über die hiesigen Medien halt auch immer ein Bild von Russland und von China vermittelt. Und ich finde es halt spannend, mit Leuten mal zu sprechen, die wirklich mal vor Ort waren und nicht immer nur aus den Medien diese, ich nenne es mal Stimmungsmache irgendwie mitzukriegen. So.
Ja, das ist klar.
Stimmungsmache definitiv, ja.
Ja, super. Gut. Also alle nach China, was Marketing angeht, oder mal ein bisschen durch die Straßen laufen und sich filmen lassen. Wer mag das nicht?
Okay. Alles klar. In dem Sinne, Pascal, danke.
Ja, ich danke euch. Ich wünsche euch was. Schönen Abend euch.
Dir auch.
Tschüss.
Und ihr hört jetzt von Nachwuchskünstlerin Lisa, die wir schon in der letzten Folge gefeatured hatten, Cinderella Baby.
Content Kompass.
Ich würde gern wissen, wie du dich gerade so fühlst, um zu verstehen, warum du immer noch so kühl bist. Meine Gefühle sind so real, man, ich spür es. Doch um 12 wird die Kutsche dann zum Kürbis. Cinderella Baby, ich geb dir meinen Schuh. Morgen suchst du in dem ganzen Land nach meinem Fuß. Schnell gemerkt, doch ich fühl mich wie der Devil. In meiner Hand dein Herz. Und das mach ich jetzt am Ende. Jeder Satz, den ich dir sage, ist für dich wie ein Gedicht. Mann, das wollte ich alles nicht. Es tut mir wirklich mega leid. Aber dass ich so perfekt bin, kannst du mir wohl verzeihen. Ich dachte wirklich, was wir hatten, wäre echt. Doch dann lernte ich dich kennen und hatte halt Pech. Ich hatte Pech. Ich hatte Pech. Ich würde gern wissen, wie du dich gerade so fühlst, um zu verstehen, warum du immer noch so kühl bist. Meine Gefühle sind so real, man, ich spür es. Doch um 12 wird die Kutsche dann zum Kürbis. Cinderella Baby, ich geb dir meinen Schuh. Morgen suchst du dann im ganzen Land nach meinem Fuß. Cinderella Baby, ja, wir bleiben cool. Ich muss los, aber versprochen, Baby, wir sehen uns zu. viel Konfetti. Du bist heute meine Fairy. Komm und treff mich in der Alley, Cinderella, Cinderella. Zu dir oder zu mir, ich hab Spaß in meinem Baggy und spiel bis den Klavier. Alle anderen Girls sind tacky, deine Augen wie Saphir und ich nucke so wie Maggie. Und du bist hella sexy, also mach jetzt keine Faxen, Baby. Ich bin für dich ready, hab nen Mund frei mit dir tanzen. Gib mir doch noch eine Chance, ich schwör, ich kann mich beweisen. Du versetzt mich so in Trance, strapaziere meine Reifen wie bei der Tour de France. Mann, ich gehe über Leichen, nur oben bei dir zu bleiben. Baby, lass mich dich zeichnen in deinem süßen Kleidchen. Du drehst dich so in Kreisen und spielst mit deinen Reizen. Du schmeißt dir keine Teilchen, weil für dich die Welt schon nice ist. Yeah. Weil für dich die Welt schon nice ist. Ich würde gern wissen, wie du dich gerade so fühlst, um zu verstehen, warum du immer noch so kühl bist. Meine Gefühle sind so real, man, ich spür es. Doch um zwei fällt die Kutsche dann zum Kürbis.